Heute in Tatort Wirbelsäule die osteoporotische Fraktur oder einfacher gesagt ein Bruch in einem stark geschwächten Knochen in der Wirbelsäule. Hier erfahrt ihr, was da genau los ist und wir besprechen die Möglichkeiten der Medizin, euch zu helfen, damit die Schmerzen schnell wieder verschwinden. Dazu gehört wie immer bei uns eine Übung, die euren Rücken stärker macht. Die gibt es dann am Ende dieser Folge. Viele von uns bekommen im Laufe ihres Lebens eine osteoporotische Fraktur. Ein Viertel aller Frauen, ein Viertel. Und etwa 6% aller Männer. Die meisten Leidtragenden sind älter als 50. Meistens bricht etwas in der Brustwirbelsäule, also so mittig, oder in der Lendenwirbelsäule, also eher unten. Die Schmerzen kommen plötzlich und sind stark. Aber man kann viel dagegen tun. Was genau, klären wir jetzt, denn die osteoporotische Fraktur ist unser Übeltäter in dieser Folge.
Tatort Wirbelsäule. Der entspannte Podcast über den Rücken und seine Tücken. Mit dem Wirbelsäulenspezialisten Dr. Timo Koy und Christoph Flach.
Und da sind wir wieder. Hallo Timo.
Hallo Christoph.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr da seid. Tipp vielleicht mal schon mal direkt. Dieser Podcast ist Teil einer Serie. Es gibt viele Folgen.
Das ist der Plan, ja.
Und wir machen immer noch mal neue.
Ganz genau, wir bleiben immer aktuell.
Das heißt, hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Es geht immer um Rücken und Wirbelsäule. Und wir versuchen immer sehr stark auf Lösungen zu schauen. Heute auch.
Ganz genau.
Und die osteoporotische Fraktur, unser Thema heute, ist ja direkt mal wieder so ein Zungenbrecher. Hat vielleicht auch gemerkt, dass ich gerade mir Mühe geben musste. Das war auch richtig, ne?
Absolut richtig. Ja. Absolut richtig ausgesprochen. Dass es verwirrend klingt, ist ein bisschen Teil des Konzepts.
Ah, okay. Verwirrend der Patientinnen und Patienten, ja?
Und dann nachher als
Heilung.
Nachher dann die Lösung
anzubieten. Heilung, genau. Ja, selbstverständlich. Ja. Ein sehr ernstes Thema. Ich war überrascht, wie viele Menschen betroffen sind. Diese Zahlen sind hier enorm hoch.
Unglaublich große Dunkelziffer. Viele Menschen wissen nicht, dass sie eine Osteoporose haben. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie einen osteoporotischen Bruch haben. Also eine wirklich total unterschätzte Erkrankung.
Nochmal ganz einfach gesagt, der Knochen baut ab. Das ist normal im Laufe des Lebens. Oder zumindest passiert es sehr häufig. Hm. Und dann ist der einfach empfindlicher für alles Mögliche. Wenn ich falle, wenn da Gewalt drauf einwirkt. Oder aber auch, wenn das fortgeschritten ist, durch sehr einfache Einflüsse. Was kann das sein? Wodurch kann ich mir so einen Wirbel brechen?
Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele Menschen oder warum die Osteoporose so lange unentdeckt bleibt. Sie tut erstmal nur weh, wenn man sich was bricht. Sie ist im Hintergrund vorhanden, aber Symptome gibt es erst, wenn man sich etwas bricht. Und diese Brüche, die, man denkt ja sonst, man bricht sich was, wenn man auf irgendwas fällt oder wenn man einen Unfall hat oder vom Laster angefahren wird, dann versteht man, dass da was kaputt geht. Aber bei der Osteoporose, insbesondere bei der fortgeschrittenen Osteoporose, da reichen Bagatellen. Also sich, keine Ahnung, am Türrahmen stoßen. Und es gibt Leute, die brechen sich in Knochen, weil sie sich im Bett von links nach rechts drehen. Also es ist, das ist das Kernproblem, warum die Dunkelziffer so hoch ist. Ne? Und dann treten Schmerzen auf, die man nie im Leben mit einem Bruch assoziieren würde.
Zumal ja dann dieses auslösende Ereignis fehlt, ne? Das man ganz sonst genau damit auch verbinden würde.
Ganz genau.
So, und jetzt kommt also jemand mit unklaren Rückenschmerzen zu dir in deine Praxis, in die Klinik. Und wie kommst du jetzt so einer osteoporotischen Fraktur auf die Schliche? Wie merkst du, dass da der Tatort ist?
Naja, wenn jetzt jemand, ein 25-jähriger Sportler, der sich verhoben hat, sag ich mal, mit Rückenschmerzen in meine Praxis kommt, dann denke ich jetzt nicht an osteoporotische Fraktur. Sondern es ist schon etwas, was den älteren Patienten betrifft. Also ich würde beim über 50, über 60-Jährigen überhaupt erstmal so grundsätzlich an eine solche Fraktur denken. Und dann wird man natürlich über die Krankengeschichte, über Nebenerkrankungen, Tabletteneinnahmen und so weiter und so fort vielleicht hellhörig und sucht dann genauer.
Und beim Suchen helfen die üblichen Mittel. Also da wird dann ein Röntgenbild gemacht, nehme ich an, oder vielleicht doch eher CT, MRT.
Also das Röntgenbild ist ja das ist ja, Röntgenstrahlung, also als solches erstmal schädlich. Deswegen wird sie ja auch nur sehr dosiert oder sollte sie nur sehr dosiert eingesetzt werden. Aber gerade so beim älteren Patienten mit unklaren Rückenbeschwerden, da hilft das Röntgenbild enorm und sollte auch angewandt werden, um eine osteoporotische Fraktur zu erkennen. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Fraktur vorliegt oder wenn man sich oder wenn man eine sieht, aber nicht genau weiß, wie alt sie ist, das kann man im Röntgenbild auch nicht immer sicher sagen, dann braucht man weitere Diagnostik wie ein MRT in erster Linie oder ein CT.
Da könnt ihr auch sehen, wie alt das ist?
Ich kann im MRT nicht genau sagen, wie alt die ist, aber ich kann sagen, ob sie frisch ist.
Ah, okay.
Also die einzigen, sagen wir so, wirklich behandelbaren Frakturen oder Wirbelbrüche sind ja die, die frisch sind. Also die machen auch in der Regel die Schmerzen. Also auch jeder Bruch, auch bei der Osteoporose, heilt ja relativ zuverlässig aus. Nach 6 Wochen, das kennt man, wenn man sich den Arm bricht oder sowas, dann kommt 6 Wochen Gips dran und dann kommt der Gips ab, weil dann so eine Art primäre Frakturheilung stattgefunden hat und dann tut es auch nicht mehr weh und dann kann man den Gips abmachen. Das Entscheidende ist aber, in dieser Phase der 6 Wochen, wo diese Frakturheilung stattfindet, sollten wir nach Möglichkeit weiter auf unserer Wirbelsäule rumlaufen und dann kann so eine Fraktur, also man kann sich der Wirbel so verformen, dass dass Beschwerden übrig bleiben. Und das gilt es zu vermeiden.
Jetzt haben wir also so einen Bruch, eine Fraktur, und die siehst du auf dem Röntgenbild. Wie sieht das dann aus? Ist das so klassisch, wie man sich das vorstellt, dass da so eine Art Riss drin ist im Wirbel? Oder kann es sein, dass der deformiert ist, anders aussieht? Es ist ja viel Druck drauf, wenn man rumläuft. Die Wirbelsäule ist ja ständig in Bewegung. Und die Wirbel, das habe ich ja schon gelernt in diesem Podcast, das ist ja ein durchaus anspruchsvolles Konstrukt, wo so einiges kaputt gehen kann. Und wie ist das dann jetzt? Was siehst du dann so als Bruch?
Also, das ist vielleicht die gute Nachricht. Die osteoporotischen Brüche sind meistens in der überwiegenden Mehrzahl stabile Brüche. Es sind Kompressionsfrakturen. Also der Wirbel wird quasi zusammengedrückt. Und das erkennt man auch im Röntgenbild. Das ist normalerweise annähernd quadratisch. Und im Röntgenbild bei der Fraktur sieht man zum Beispiel so eine Höhenminderung des Wirbels oder so eine Delle meistens in der Deckplatte, also in der oberen Begrenzung des Wirbels. Das muss einem auffallen im Röntgenbild. Aber dass diese Brüche wirklich instabil sind, dass dadurch Gefahr für Rückenmark, Nerven und so weiter besteht, das ist wirklich nur in Ausnahmefällen der Fall.
Wenn das einmal gebrochen ist, bleibt der Bruch dann so oder kann das sein, dass der, selbst wenn du ihn entdeckt hast, sich dann noch weiter verändert?
Ja, solange der Bruch nicht ausgeheilt ist, und das ist wie gesagt eine Phase, die ungefähr 6, manchmal 8, manchmal 12 Wochen dauert, solange kann er noch seine Form verändern. Und da er ständig belastet wird, also zumindest wenn wir auf ihm rumlaufen, und das würde ich jedem, der einen Wirbelbruch hat, aber sehr raten, also ins Bett legen sich für 6 Wochen, ist gerade beim älteren Menschen eine ganz, ganz schlechte Idee. Dann gehen ganz viel Muskulatur verloren und das ist dann wirklich eine sehr beeinträchtigende Funktionsverlust, der auch nur ganz schwer wieder zu kompensieren ist. Also während wir weiter drauf rumlaufen, kann der Wirbel weiter seine Form verändern. Und da das körperschwere Lot etwas vor der Wirbelsäule liegt,
Körperschwere Lot.
Ja, also die, wie soll ich sagen,
Güte. Wenn ich so einen Warnknopf hätte, so einen großen roten Buzzer, wo ich draufhaue für Medizin-Spezialsprech, würde ich jetzt draufhauen.
Okay, also dann will ich es mal versuchen, anders zu formulieren. Also die Hauptlast des Körpers liegt vor der Wirbelsäule.
Wegen des Bauches oder der Wampe in manchen Fällen.
Nenn es, wie du willst, aber es geht ja nicht nur um den Bauch, es geht ja auch um die ganzen Organe. Die Wirbelsäule ist ja relativ weit hinten in unserem Körper angebracht.
Also wegen vorne, wie so ein Balkon.
Genau. Und das ist, muss man sich wie ein Kran vorstellen. Ja? Also die Wirbelsäule steht im Gleichgewicht, weil vorne ist das Gewicht, das ist dann in der Regel das Gewicht des Körpers, liegt vor der Wirbelsäule und es bedarf eines Gegengewichtes, damit der Kran nicht nach vorne umfällt und das ist in der Regel dann die aufrichtende Muskulatur. Ne? Aber es ist nun mal so, der Hauptteil der Last liegt vor der Wirbelsäule und wenn wir weiter rumlaufen, dann kann so ein gebrochener Wirbel eine Keilform annehmen. Also er verformt sich so, dass er aussieht wie ein Tortenstück. Vorne ganz klein und hinten hat er noch die normale Höhe.
Was macht ihr denn, um sowas zu entdecken? Heißt das, dass wenn du schon weißt, da ist ein osteoporotischer Bruch, dass ihr dann auch mit Abstand nochmal ein Röntgenbild macht?
Nee, wenn ich einen osteoporotischen Bruch vermute im Röntgenbild, dann mache ich in der Regel eine MRT. Und da kann ich ja, wie gesagt, feststellen, ob es sich noch um eine frische Fraktur handelt. Und das kann ich nämlich daran erkennen, dass man im MRT das sogenannte Knochenödem sieht. Also ein frischer Bruch, da ist der Wirbel, da ist in dem Wirbel was los. Da ist der leuchtet hell im MRT und das zeigt an, dass es dort im Knochen geblutet hat, dass dort Stoffwechselprozesse im Gange sind, die mit der Heilung zu tun haben. Und solange das so ist, dieses Knochenödem, dieses sogenannte, dort zu sehen ist, solange handelt es sich um einen Bruch, wo man den Verlauf positiv oder durch Nichtstun vielleicht auch negativ beeinflussen kann.
Und dann würdest du nochmal nachschauen mit Abstand?
Wenn oder ich mich gucken, für eine konservative Behandlung entscheide, dann würde ich in dieser Phase der Knochenbruchheilung, wo der Patient dann weiter drauf rumläuft, in regelmäßigen Abständen nochmal röntgen, um zu gucken, ob der Wirbel eine ungünstige Formveränderung vollzieht. Mhm. Ja.
Diese Therapiemöglichkeiten, konservativ oder nicht, das besprechen wir gleich noch. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen tiefer reingehen in diese Osteoporose als Auslöser eines solchen Bruchs. Es gibt ja bekanntermaßen bei Menschen, die älter werden, eben diese knochendichte Verschlechterung. Und es gibt noch eine besondere Form, nämlich die postmenopausale Osteoporose. Das habe ich jetzt vorgelesen, weil du so nett warst, mir das schon mal aufzuschreiben. Ja. Das betrifft Frauen, das kann man sich schon denken vom Begriff her. Was ist da das Problem?
Naja, irgendwann stellt der Körper fest, wenn man so will, dass jetzt in absehbarer Zeit vermutlich keine Kinder mehr geboren werden. Ja, und das geht mit hormonellen Umstellungen einher. Also die Frau verliert ihre Fruchtbarkeit, die Regelblutung setzt aus und es wird signifikant weniger Östrogen produziert im Körper. Und Östrogen ist nun mal ein Hormon, welches Knochenabbau hemmt und Knochenaufbau fördert. Und wenn das wegfällt, ergo nimmt die Knochendichte ab. Das ist die häufigste Form der Osteoporose.
Deswegen sind auch mehr Frauen als Männer betroffen.
Ganz genau.
Und wenn ich jetzt nochmal schaue, also ich habe jetzt diese Geschichte mit der Osteoporose, ich habe eine Fraktur, die Wirbelsäule ist lang, es gibt viele Zonen. Wo sind denn diese typischen Brüche, diese Frakturen, die durch Osteoporose entstehen?
Ja, die Wirbelsäule ist, wenn man so will, dreigeteilt. Es gibt die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule und die Lendenwirbelsäule. Und die häufigsten Wirbelbrüche finden am Übergang zwischen der Brust- und der Lendenwirbelsäule statt. Aus mehreren Gründen. Dort ändert die Wirbelsäule ihre schon physiologisch, also von Natur aus, ihre Form. Das Hohlkreuz geht in den Rundrücken der Brustwirbelsäule über.
Das ist diese S-Form sozusagen
genau. Der Wirbelsäule. Ne? Und das ist immer diese Übergänge sind immer vulnerabler. Das zweite ist, dass die Brustwirbelsäule durch den Rippenkäfig relativ starr und immobil ist, während die Lendenwirbelsäule sehr beweglich ist. Also es findet auch ein Übergang von einem sehr rigiden Wirbelsäulenabschnitt zu einem beweglichen Wirbelsäulenabschnitt statt. Und so finden die meisten Frakturen genau dort statt. 12. Brustwirbel, 1. Lendenwirbel.
Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut lokalisiert. Wir wissen, wie es zu Osteoporose kommt. Wir wissen, warum dann diese Brüche häufiger sind. Wir wissen, wo sie sind. Wir haben auch schon gelernt, es gibt diese stabilen Brüche und es gibt instabile bis hin zur Keilform oder sogar Formen, die nachher Nervenleiden auslösen können.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also die Keilform ist jetzt nicht unmittelbar eine Bedrohung für das dahinterliegende Rückenmark oder die Nerven, aber die Keilform ist ein in zweierlei Hinsicht ein großes Problem. Erstens verstärkt es ja die Vorlast, sage ich jetzt mal so. Also wenn die Wirbelsäule, diese Keilform, früher gab es etwas, das nannte man den Witwenbuckel. Das war in der Nachkriegszeit, die meisten oder viele deutsche Frauen waren Witwen Und in der Nachkriegszeit war die Vitaminversorgung der Bevölkerung mit Vitamin D entsprechend beeinträchtigt. Und es gab viele Frauen mit Osteoporose und die haben Wirbelbrüche gehabt, die unbehandelt waren. Und durch diese Keilform, die diese Wirbel dann während der weiteren Belastung angenommen haben, haben sie einen krummen Rücken, diesen Buckel bekommen.
Na, bis hin zum nach vorne gebeugten Gehen, was man ja manchmal noch sieht.
So ist es. Das ist zum Glück viel seltener geworden als früher, weil es ja mittlerweile auch Möglichkeiten gibt, Frakturen dann zu behandeln und diese Verformung zu verhindern. Aber das ist genau das Prinzip. Und durch diese Erhöhung der Vorlast steigt natürlich die Gefahr, dass benachbarte Wirbel wieder brechen. Also jeder stattgehabte Bruch erhöht das Risiko für weitere Brüche in der Nachbarschaft. Und das ist so ein bisschen das Vertrackte daran.
Wir haben jetzt gut eingekreist, was da passieren kann, warum es passiert. Lasst uns sprechen über die Möglichkeiten der Behandlung. Denn dafür kommt man ja zum Beispiel dann zu dir, damit es besser wird. Und gehen wir vielleicht erstmal aus von einem stabilen Bruch. Also du stellst fest, da ist wohl eine Fraktur. Du vermutest Osteoporose als Ursache. Was tust du? Was machst du, damit es besser wird?
Also es gibt, in diesem Fall muss man immer zwei Dinge machen. Also die Tatsache, dass die Patientin oder der Patient überhaupt eine osteoporotische Fraktur hat, bedeutet ja, dass er eine Osteoporose hat, ne? Das ist ja dann meistens das erste Mal, dass die Patienten überhaupt davon lernen, dass sie eine Osteoporose haben. Und das heißt, die Behandlung muss zweigleisig erfolgen. Einerseits muss man sich mit dem akuten Problem, nämlich mit diesem Bruch, auseinandersetzen. Andererseits, und das ist wirklich unglaublich wichtig und wird auch oft vergessen, muss man die zugrunde liegende Erkrankung aber auch behandeln, um zukünftige Frakturen zu verhindern. Also die zwei Säulen der Behandlung sind wichtig. So, beim Bruch, da schaut man sich an, was ist das für ein Bruch, und vor allem schaut man sich die Patientin und den Patienten an. Denn wichtig ist, wie schmerzgeplagt ist der Patient? Ist er immobilisierend schmerzgeplagt?
Also quasi nicht mehr bewegungsfähig, so, alltagsfähig.
Genau, ist er nicht mehr alltagsfähig? Oder kommt er eigentlich ganz gut zurecht? Viele Brüche, wie gesagt, werden gar nicht diagnostiziert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Beschwerden, die damit assoziiert sind, jetzt auch nicht so alltagsbeschränkend sind. Ne? Sonst würden die Patientinnen und Patienten wahrscheinlich doch zum Arzt gehen. Also es ganz entscheidend ist, wie geht es unserer Patientin oder unserem Patienten. Und bei immobilisierenden Schmerzen, da ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass die Patientin oder der Patient rasch wieder mobilisiert werden kann. Und das geht meistens dann operativ. Alle anderen Patienten, die meisten Wirbelbrüche sind stabil, alle anderen Patienten können ja auch konservativ behandelt werden. Die kriegen dann vielleicht ein aufrichtendes Mieder, dass sie jetzt, das verhindert wird, dass sie zu weit vorne gebeugt gehen und damit eine weitere Sinterung des Wirbelkörpers provozieren. Also das sollte man verhindern.
Das heißt, das ist so eine Art Rucksack ohne Rucksack, ne? Den man so
anziehen
muss,
so,
der sie die Schulter nach hinten zieht.
Ganz genau. Und einen gerade hält. Und gleichzeitig bekommen sie eine adäquate Schmerztherapie, wenn sie sie dann benötigen, also tatsächlich Schmerztabletten. Und man muss, wie gesagt, in regelmäßigen Abständen den Bruch einmal röntgen, um zu sehen, ob der Bruch auch, sagen wir so, ob die Form der Wirbelsäule erhalten ist oder ob die Wirbelsäule nach vorne abkippt, was eine sogenannte Kyphose dann bedeuten würde, einen solchen Buckel halt. Den wollen wir verhindern.
Wenn wir also jetzt konservativ behandeln, nicht operieren, es gibt die von dir gerade beschriebenen Maßnahmen, dann habe ich eben schon mitbekommen, sollen die Leute sich trotzdem bewegen, bloß nicht zu sehr schonen, aber ich nehme an, sowas wie jetzt Lastenheben oder sowas ist in der Phase auch keine gute Idee.
Ja, das ist verboten. Ja,
klar. Also keine Lasten, aber normal gehen, sitzen, liegen geht alles, soll genau. Man auch, damit genau. Die Leute nicht anfangen, irgendwie bettlägerig zu werden oder sowas.
Genau, das wäre das Allerschlimmste. Die Mobilität muss um jeden Preis erhalten werden, weil wir wissen, dass der Verlust der Mobilität gerade in diesem Alterskollektiv wirklich die schlechtesten Ergebnisse produziert. Und teilweise dann auch lebensbedrohlich sein kann. Und das wollen wir nicht.
Wie gut sind denn die Aussichten, wenn man das jetzt fundiert durch Diagnose so konservativ behandelt? Also ist es klar, dass das dann weggeht und keine Schmerzen mehr macht?
Ja, also jeder Bruch heilt irgendwann aus. Auch der Bruch am Unterarm, selbst der verschobene, umschaftbreite verschobene Bruch am Unterarm heilt aus. Es kann nur sein, dass wenn ein Bruch wirklich in so einer Fehlstellung ausheilt, dass es dann eben zu funktionellen Einschränkungen der Gebrauchsfähigkeit der Hand kommt. Mhm. Und genauso ist eine Wirbelsäule auch. Also der Bruch wird heilen. Die Frage ist, in welcher Form und mit welchen Funktionseinschränkungen müssen die Patienten dann nach Ausheilen des Bruchs zurechtkommen. Und deswegen ist es so entscheidend, in der Phase, wo man die Form der Wirbelsäule noch beeinflussen kann, zu verhindern, dass es zu diesem Buckel kommt.
Jetzt gehen wir mal auf die nächste Möglichkeit, nämlich es ist ein stabiler Bruch, aber es gibt Gründe, doch zu operieren, weil zum Beispiel, das hast du eben gesagt, eine Patientin oder ein Patient dann doch Schmerzen hat oder damit nicht klarkommt. Wie sieht denn so eine Operation dann aus?
Naja, die häufigste Operation beim osteoporotischen Wirbelbruch ist die Auffüllung dieses Wirbels mit Knochenzement. Also man kann tatsächlich so eine Art Knochenzement anrühren, der so in zähflüssiger Form dann zur Verfügung steht und dann durch eine Art Nadel in den Wirbelkörper hinein gebracht wird, eingespritzt wird, wenn man so will, und der dann im Wirbelkörper aushärtet.
Knochenzement heißt aber nicht, dass da Knochen drin ist.
Nein, der heißt so, weil man ihn in Knochen
hineinkommt. Gut, man weiß ja nie, was macht. Nein. Okay, das heißt, dass im Prinzip da so eine Art Guss reinkommt, der dann aushärtet.
Ganz genau.
Und da muss man natürlich gucken, nehme ich mal an, dass er jetzt nicht irgendwelche Stellen verengt, die nicht verengt sein dürfen. Ich habe ja schon viel gelernt über Wirbel. Da gibt es ja diverse Kanäle, wo auch Nerven verlaufen. Da spritzt ihr nichts hin, aber in diese Bruchgegend, damit das Ding stabil wird.
Genau, der Zement kommt in den gebrochenen Wirbelkörper hinein. Natürlich nicht in den Wirbelkanal, der dahinter liegt. Und da er zähflüssig ist und mittlerweile, also heutzutage ist eigentlich die häufigste Form, dass man vorher im Wirbelkörper eine Art Ballon mit Kontrastmittel füllt, sodass man es auch im Röntgenbild sehen kann. Also dieser Ballon weitet sich im Wirbelkörper aus. Und was macht er? Er verdichtet den noch vorhandenen Knochen an den Rand, ne? Sodass dort eine Art Barriere entsteht, die auch verhindert, dass der Knochenzement dann zur Seite und nach hinten rauslaufen kann, weil dort der Knochen einfach dichter geworden ist. Und in der Mitte entsteht ein Hohlraum, in den der Zement relativ leicht hineinfließt, ne? Und dadurch hat man die Rate von Zementaustritten in den Wirbelkanal oder seitlich aus dem Wirbelkörper, wo er nichts zu suchen hat, die hat man dadurch massiv gesenkt. Ne?
Das ist eine faszinierende Technik, wenn ich mir das so vorstelle. Hilf uns nochmal eben die Operation dafür, wenn also so etwas vorgesehen ist. Ihr müsst natürlich in irgendeiner Weise schneiden am Rücken. Nee. Ihr schneidet nicht.
Tatsächlich ist es eine sogenannte Stichinzision, wenn man so will. Also es ist ein Hautschnitt rechts und links der Wirbelsäule, der nicht größer ist als 2-3 Millimeter. Also
wirklich?
Den sieht man später nicht mehr.
Okay, und da könnt ihr eine Sonde einbringen mitsamt dem Knochenzement und allem, was ihr braucht.
Das ist so eine kleine Hohlnadel und durch die wird erst der Ballon in den Wirbelkörper eingeführt, dann mit Kontrastmittel gefüllt, dann erfüllt er seine Aufgabe und verdichtet den Knochen am Rand und kreiert in der Mitte diesen Hohlraum. Dann holen wir den Ballon wieder raus und dann wird wieder eine etwas vom Durchmesser dünnere Hohlnadel durch die liegende Nadel bis zum Wirbelkörper geführt und durch den wird der Knochenzement quasi da hineingepresst. Ja.
Wow.
Aber ja. Das geschieht, mittlerweile haben wir auch Zemente, die sehr lange sehr lang diese nötige Konsistenz behalten. Früher war es immer so eine Frage von, sagen wir mal, eine Minute oder zwei, die man zur Verfügung hatte.
Ja.
Und das war natürlich, das gab dann immer Stress. Jetzt mittlerweile hat man da genügend Zeit, das Ganze in Ruhe und sorgfältig und vorsichtig zu machen. Und dadurch ist die Komplikationsrate auch, also ich sag mal so, nahe null. Ja.
Wie siehst du denn, wo du bist? Habt ihr da ein, ich kenne das schon, bildgebendes Verfahren? Also gibt es da quasi eine Kamera oder ein Röntgen oder was
ein Röntgen. Also man hat ein Röntgengerät im Operationssaal und kann dann aus zwei Ebenen die Nadellage, die Lage des Ballons und auch beim Einbringen des Zements immer wieder kontrollieren, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
Ist das für euch nicht auch doof mit der Strahlung dann, wenn ihr da ein Röntgengerät habt und dabei arbeitet?
Ja, also es gibt da Möglichkeiten, sich gegen Strahlung zu schützen. Also man hat eine Bleischürze an.
Ihr alle dann im OP tragt
das? Alle im OP tragen das. Mhm. Wenn es Sinn macht, trägt auch der Patient etwas. Ich meine, das Gefährliche im OP ist ja nicht die eigentlich nicht die Strahlung, die der Patient abbekommt, sondern die Streustrahlung, die dann vom Patienten sozusagen wieder in den Raum zurückgeworfen wird und die dann beim Therapeuten landet. Außerdem ist es ja für den Patienten in der Regel eine einmalige Erfahrung und als Chirurg passiert das immer wieder.
Ne? Du hast das Abo, ja.
Aber ja, also da mittlerweile gibt es sogar Handschuhe, die Röntgenstrahlen abwehren können, sodass man auch da, also man ein kleines bisschen Dosis kommt immer an, aber das hat keine, da besteht jetzt keine Gefahr für Leib und Leben.
Jetzt habt ihr das so gemacht, da ist jetzt dieser Knochenzement drin, das härtet aus. Mhm. Ist das auch eine Therapie oder eine Lösung, wo nachher klar ist, das wird gut?
Naja, nichts hat eine Heilungsquote von 100%. Das gilt für keine chirurgische Prozedur, auch nicht für die Kyphoplastie. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Verfahren, dadurch, dass es so wenig traumatisierend ist, dadurch, dass es relativ schnell geht und dadurch die Narkosezeit relativ gering ist, ist ein für dieses Patientengut, also den älteren, gebrechlichen Patienten, perfektes Operationsverfahren. Und der Erfolg stellt sich unmittelbar ein. Also die, dieser Zement, wenn er von ausgehärtet wird oder ausgehärtet ist, dann stützt er den Wirbelkörper von innen. Er verhindert eine weitere Sinterung und Verformung des Wirbels. Und da er heiß wird, verkocht er sozusagen auch alle schmerzhaften Nerven im Wirbelkörper. Das heißt, die Patienten haben Stabilität und diese verkochten Nerven, das heißt, sie wachen auf und fühlen unmittelbar, boah, Schmerz ist weg.
Das ist schön.
Und die können dann auch sofort aufstehen, weil der Zement ist hart und nach hart kommt nichts weiter. Also es gibt keine Schonung oder irgendwas dergleichen.
Super.
Sie können sofort aufstehen.
Ich will das Wort noch einmal festhalten. Also wenn man diesen Knochenzement einbringt und so operiert, das ist Kyphoplastie.
Ja.
Dass wir das einmal nochmal klar haben.
Ja. Ne?
So, jetzt haben wir aber noch die Wirbel, die wirklich deformiert sind, wo vielleicht Teile betroffen sind, die auch nervennah sind, wo es gefährlich sein kann für eben zum Beispiel die Beweglichkeit der Menschen, wo es wirklich wehtun kann. Was ist denn dann? Da operiert ihr sowieso wahrscheinlich. Geht das dann auch mit dem Knochenzement oder gibt es da noch ganz andere Techniken? Was macht man da?
Also Knochenzement kommt oft zum Einsatz. Wir müssen ja schauen, wenn es Brüche sind, die stark deformiert sind, wo die Wirbelsäule vielleicht wirklich nach vorne weggekippt ist oder wo man vielleicht sogar hinten den Wirbelkanal eröffnen muss, um Rückenmark und Nerven Platz zu machen, also sozusagen noch eine zusätzliche Destabilisierung der Wirbelsäule operativ erfolgt, dann muss man um die Wirbelsäule wieder gerade zu machen und stabil zu machen, Schrauben und Stäbe einbringen. Das Problem ist, dass ja der Knochen in der Regel weich ist und in weichem Knochen halten Schrauben und Stäbe halt nicht so besonders gut. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann entweder die Länge des Konstruktes erhöhen, also mehrere Segmente drüber und drunter mit Schrauben besetzen.
Das hieße, dass ein Teil der Wirbelsäule versteift wird.
So ist es. Oder man spart sich etwas Länge des Konstrukts und nimmt Schrauben, die an ihrem Schraubenende kleine Löchlein haben und in der innen drin hohl sind. Und wenn man die dann im Knochen platziert hat, kann man durch die Schraube auch nochmal Knochenzement spritzen und die Schraubenspitze dann mit Knochenzement im Knochen verankern, was deren Ausgriffskraft wirklich enorm erhöht. Und so kriegt man dann ein stabiles Konstrukt hin, mit dem man die Wirbelsäule sogar aufrichten und stabilisieren kann. Und oft kommen auch hybride Verfahren zustande, also dass man so ein Schraubenstabsystem in die gesunden Wirbel drüber und drunter einsetzt und dann trotzdem den gebrochenen Wirbel selber kyphoplastiert.
Und das entscheidest du nach individueller Situation. Das kann man vermutlich, da muss man dann basteln, ne? Das ist dann erfindungsreich sein und Dinge einfach ideal individuell zuschneiden.
Gut, mittlerweile gibt es aber relativ gute Scores und für die osteoporotischen Frakturen auch bestimmte Scores, die man anwenden kann.
Empfehlungen.
Ja, Empfehlungen. Also man teilt die Brüche in bestimmte Frakturformen und Frakturschwere ein, betrachtet den Patienten als Ganzes, wie ist sein Funktionsverlust, liegen neurologische Ausfälle vor, ja oder nein, und dann gibt es eine Handlungsempfehlung, Die muss jetzt nicht immer 1:1 auf diesen Patienten passen. Das ist dann am Ende dann auch immer wieder Aufgabe des Chirurgen, die für den Patienten beste Lösung zu finden. Aber diese Scores helfen einem natürlich, das geeignete Operationsverfahren oder überhaupt die geeignete Behandlung herauszufinden. Die sollte man auch anwenden, finde ich. Aber es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Operationstechniken und daraus kann man sich dann die beste aussuchen.
Du hast ja schon gesagt, die Therapie hat dann zwei Ebenen. Man behandelt den Bruch, aber man behandelt auch die Osteoporose. Reden wir gleich drüber. Sag mir noch schnell, wenn jetzt jemand so einen osteoporotischen Bruch hatte an der Wirbelsäule und ihr habt den behandelt und der Mensch ist dann soweit nach 6 Wochen fertig und auch schmerzfrei. Wie wahrscheinlich ist es bei solchen Patientinnen oder Patienten, dass sie einen weiteren osteoporotischen Bruch in der Wirbelsäule kriegen?
Das ist sehr wahrscheinlich. Man sagt so, jeder stattgehabte osteoporotische Bruch erhöht das Risiko für weitere Frakturen um ungefähr 20%.
Weil?
Meistens wegen der Fehlstellung der Wirbelsäule, ne? Also wegen der zunehmenden Kyphose, also diesem kleinen Buckel, der dann auf diesem Segment entsteht und der dann den Druck auf die Vorderkanten der Wirbelkörper durch Zunahme des Hebelarms nach vorne einfach erhöht.
Selbst wenn ihr operiert habt, ist immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, größer, weil man das einmal hatte.
Die Wahrscheinlichkeit ist dann geringer. Aber sag mal so, das Risiko, weitere Brüche zu erleiden, das hängt natürlich diametral auch damit zusammen, ob man dann die Grunderkrankung behandelt oder nicht.
Nämlich, ne? Osteoporose.
So, ja, genau. Also das ist das Entscheidende dann dabei.
Und das sollten wir jetzt noch klären. Was ist denn da die Empfehlung? Vitamin D hast du eben schon gesagt. Heißt das, dass man da ordentlich Vitamin D zuführt?
Ja, also Vitamin D, wir haben einen endemischen Vitamin D-Mangel. In Deutschland
heißt,
also heißt wir, es alle. Ist unglaublich, ja, fast alle, ja, ungefähr, ja. 60% der Menschen in Deutschland haben einen Vitamin D-Mangel und das kann, sagt zumindest die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, und das ist, das muss man substituieren, weil Vitamin D ganz wichtig ist.
Substituieren, ersetzen.
Ersetzen, genau, weil Vitamin D wichtig ist für die Aufnahme von Calcium und Phosphat aus dem Darm. Und das sind nun mal zwei wichtige Bestandteile, die die Festigkeit unseres Knochens beeinflussen.
Das heißt, diese Therapie der Osteoporose, das ist vor allem Vitamin D. Oder was macht man noch?
Das hängt davon ab, wie hoch das Risiko ist, eine Fraktur zu erleiden. Also das ist vielleicht etwas noch, das möchte ich wirklich nochmal betonen. Ein Bestandteil der Diagnostik der Osteoporose ist die Knochendichtemessung. Und diese Knochendichtemessung spuckt dann einen Wert aus und dann kann man sehen, ob man über oder unter dem Durchschnitt liegt mit seiner persönlichen individuellen Knochendichte. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Also man versucht nicht, die Knochendichte zu optimieren oder den Messwert zu optimieren, sondern diese Knochendichte ist eine Zutat, die man neben anderen Risikofaktoren, raucht jemand, muss jemand regelmäßig Cortison einnehmen, nimmt er ein Medikament namens Pantoprazol oder Omeprazol ein, das auch die Calciumrückresorption aus dem Darm hemmt, hat er einen Tumor, mangelt es ihm aus irgendwelchen Gründen an Bewegung, ist er postmenopausal oder sie in diesem Fall. Also all diese Dinge, also das heißt, mit anderen Worten, ist die Patientin eine Frau im höheren Alter. All das wird in einen Topf geschmissen, dann wird einmal kräftig rumgerührt und am Ende gibt es ein Risiko, einen Bruch zu erleiden. Und wenn dieses Risiko unverhältnismäßig hoch ist, dann reicht Vitamin D alleine nicht aus. Dann muss man noch ein Medikament nehmen, das entweder den Knochenabbau hemmt oder den Knochenaufbau fördert. Beides gibt es heutzutage auf dem Markt.
Ich denke, wir haben jetzt diesen nicht einfachen Bereich der osteoporotischen Fraktur ganz ordentlich besprochen. Denkst du, es fehlt noch was?
Na, also es gibt natürlich immer wieder Details, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Ich denke, im Groben und Ganzen können wir mit dem Erreichten zufrieden sein.
Ich hoffe, ihr seht das auch so und seid jetzt ein ganzes Stück schlauer. Timo, wir haben ja immer am Schluss dieses Podcasts in jeder Folge noch eine Empfehlung für einen besseren, einen gesünderen Rücken. für das Vermeiden von Schmerzen. Manchmal passt es zu unserem Thema, weil man da konkret auch was dagegen oder dafür tun kann im Vorfeld. Wie ist das in dem Fall jetzt hier? Also hast du einen Tipp für uns, wie wir uns mit Übungen oder einer Verhaltensweise gegen diese Art des Bruchs schützen können?
Also alle Menschen, die einen osteoporotischen Bruch hatten oder eine Osteoporose diagnostiziert bekommen haben, da gibt es ein paar Do's and Don'ts. Zu den Do's gehört absolut Bewegung. Also unser Knochen braucht Belastung, um kräftig zu sein. Knochen, der nicht benötigt wird, wird abgebaut. Also in Bewegung bleiben ist ein ganz wichtiger Faktor. Das zweite, osteoporotische Brüche können durch ein Stolpern, einen Sturz natürlich oder entstehen häufig durch ein Stolpern, einen Sturz, der vielleicht gar nicht so schlimm ist und wo man jetzt mit einer normalen Knochendichte aufsteht, sein Krönchen richtet und weitergeht, und bei der Osteoporose entsteht daraus eine Fraktur. Also gilt es dazu, Koordination und Stabilität und Gangsicherheit zu schulen. Dafür gibt es spezielle Übungen. Und zu den Don'ts gehört wahrscheinlich, mit großen Gewichten oder Langhanteln Übungen zu machen, insbesondere so Dinge wie Kreuzheben, wo man das Gewicht vor sich hat und hochhebt, sind in solchen Fällen zu vermeiden, genauso wie jetzt größere Sprungbelastungen oder sowas der Art. Das würde dann das Risiko für eine Fraktur wiederum erhöhen.
Okay, danke, Dr. Timo Keul, Wirbelsäulen-Spezialist in unserem Podcast, der viele Folgen hat. Vielleicht habt ihr Lust, in andere auch reinzuhören. Und dann hören wir uns bald wieder.
Würde mich sehr freuen.
Tatort Wirbelsäule.
Dieser Podcast ist zur Information und Unterhaltung gedacht. Er ersetzt nicht den Besuch bei der Ärztin oder beim Arzt. Wir wünschen gute Besserung.